Hi und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Cloud und Deutlich. Und dieses Mal geht es wieder um das Thema KI. Ja, ich weiß, es ist oft ein Thema, aber es ist ein akutes Thema und es ist eigentlich quasi eine never-ending Story. Und deswegen haben wir uns heute auch für diese Folge wieder einen neuen Gast mit dazu geholt, der sich auch gleich nach dem Intro vorstellt. Also viel Spaß mit der neuen Folge nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Cloud und Deutlich, eurem NetPlans-Podcast rund um die IT-Welt. Mein Name ist Nicole Wiske und ich bin der Host dieses Podcasts und natürlich freue ich mich, dass du wieder dabei bist. In unseren Folgen tauchen wir tief in die IT-Welt ein und bringen dir spannende Gespräche, interessante Gäste und wertvolle Einblicke zu aktuellen Themen mit. Wenn dir der Podcast also gefällt, lass doch gerne dein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Natürlich haben wir wieder einen neuen Gast dabei. Ich habe ja schon gesagt, ein KI-Experte ist heute auch mit vor Ort. Und vielleicht für die ein oder anderen, die sich jetzt fragen, warum gibt es dieses Mal kein Video? Wir sitzen aktuell bei der IPAI in Heilbronn. Das ist ein Riesenzentrum für KI. Und genau deswegen haben wir uns heute getroffen, weil wir morgen auch zusammen auf einer Veranstaltung sind, wo es natürlich auch um das Thema AI, KI geht. Wer hätte es gedacht? Und genau, lieber Gast, stell dich gerne mal vor, was wir heute hier machen und warum du auch heute mit dabei bist und woher du überhaupt kommst.
Ja, herzlichen Dank. Danke für die Einladung, Nicole. Ja, mein Name ist Stefan Lenz. Ich bin bei der Lenovo Senior Services and Solutions Executive. Seltsamer Name. Am Ende des Tages muss man sagen, ich bin der AI-Experte in Deutschland, Österreich oder für Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn es darum geht, mit unseren Kunden zusammen die AI-Use-Cases zu definieren, uns anzugucken, welchen ROI können wir erzielen und auch bei der Auswahl der Lösungen zu helfen, die dann zur Implementierung führen.
Genau, und gleichzeitig bist du ja auch schön oft Speaker, ne? Ja. Kommst also gut mal rum.
Das stimmt, das stimmt.
Und es wird niemals langweilig. Und genau deswegen freue ich mich umso mehr. Wir haben ja schon ein bisschen gesprochen über KI und da haben wir schon gemerkt, eigentlich, wir hätten 12 Stunden Zeit, jetzt gleich zu reden. Ob wir das schaffen? Wir haben gesagt, ich glaube, wir könnten 12 Stunden durchsprechen, ja?
Wir könnten die 12 Stunden voll machen wahrscheinlich und fachsimpeln und uns über alles Mögliche unterhalten. Aber es soll ja auch interessant und spannend sein für alle anderen. Und
genau.
Wir wollen ein bisschen Wissen in die Welt tragen.
Genau, deswegen fangen wir auch einfach mal genau beim Start an. Denn du bist ja KI-Experte, deswegen kannst du super gut erklären, wenn wir mit KI sprechen, da kommt immer dieses Fachgesimpel von wegen KI, Sprachmodell, wo wird das gehostet, OpenAI, bla bla bla. Aber was ist denn überhaupt jetzt ein Sprachmodell und was hat das überhaupt mit KI zu tun? Weil wenn ich als User hingehe, Sprachmodell heißt für mich, das Ding spricht mit mir. Mhm. Tut es aber in den meisten Fällen eben nicht. Also was ist ein Sprachmodell und was können wir uns überhaupt darunter vorstellen?
Ja, das ist ein spannender Ansatz. Also generell gibt es das AI-Modell. Das AI-Modell ist im Wesentlichen eigentlich bloß ein mathematischer Algorithmus. Und dieser mathematische Algorithmus, der da entwickelt wurde, wurde eben speziell drauf, trainiert bzw. ausgerichtet in Form eines sogenannten Transformer-Modells, was in der Lage ist, Spracheingaben, sei es nun textuell oder auch über Worte, zu segmentieren, zu plausibilisieren und umzuwandeln. Das heißt, Inhalte und Kontexte zu verstehen, zu interpretieren und auch im entsprechenden Kontext wieder Antworten geben zu können. Das Modell an sich wird entwickelt, oder das Transformer-Modell an sich ist schon 10 Jahre alt. Also die Idee der Transformer ist schon 10 Jahre alt. Das Problem war eher, dass die Technologie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, tatsächlich diese großen Sprachmodelle, wie wir sie jetzt heute kennen, mit ChatGPT und Co., tatsächlich zu betreiben. Yep. Das heißt, die Hardware war einfach gar nicht in der Lage, das zu tun. Die Idee ist schon älter, aber so richtig in Fahrt gekommen ist es jetzt eigentlich die letzten 3, 4, 5 Jahre.
Okay, und wie können wir uns jetzt vorstellen, das Ding ist ja jetzt schlau, haben wir jetzt gelernt. Aber woher kommt der überhaupt an das Wissen? Also was muss ein Sprachmodell, also es wird ja irgendwie trainiert, aber wie passiert das so im Hintergrund?
Also generell hast du erstmal den Algorithmus. Und der Algorithmus wird dann trainiert auf 2 Hauptthemenblöcke. Das eine ist Ethik und Verhalten. Das heißt, welche Guardrails hat er? Er darf niemanden diskriminieren, er soll sich so und so verhalten, er darf niemandem schaden und so weiter.
Responsible AI.
Responsible AI. Das heißt, du gibst ihm erstmal Ethik mit. Na, wie wie sind wir denn zueinander?
Hoffentlich nett.
Genau, hoffentlich nett, das ist der richtige Ansatz, genau. So, und zum anderen wird er dann auf einen riesigen Datensatz trainiert, die großen Sprachmodelle. Mhm. Es gibt nicht nur Sprachmodelle, aber da gucken wir später nochmal rein. Mhm. Und die werden jetzt trainiert auf Allgemeinwissen. Ganz, ganz viel Input wird da reingehauen. Bei GPT-3 war es meines Wissens nach, oder bei GPT-4 waren es, glaube ich, etwa 125 Millionen, was das Training des Modells gekostet hat. Mhm. Bei GPT-5 waren es schon über eine halbe Milliarde.
Crazy.
Was das Training gekostet hat. Mhm. So, jetzt hast du einen top ausgebildeten, sag mal, College- oder Hochschulabsolventen, Universitätsabsolventen. Mhm. Der hat ein wahnsinnig breites Wissen in allen möglichen Bereichen, weil er auf unglaublich vielen Daten trainiert wird. Und es ist wie beim Menschen. Je mehr Daten ich und Erfahrungen ich habe, die ich mir auch merken kann in meinem Kopf, desto mehr Wissen habe ich. Mhm. Und genau so funktioniert das auch. Und das, was dabei rauskommt, ist ein sogenannter pre-trained Transformer-Modell. Mhm. Also ein vortrainiertes Modell. Oder man nennt es auch Foundation Model. Mhm. Und dieses Foundation Model, das kommt jetzt in Benutzung. Das heißt, Menschen interagieren jetzt mit diesem Modell. Mhm. Das nennt sich dann nicht mehr Training, sondern das ist jetzt das Inferencing. Mhm. Das heißt, die Benutzung hat dann noch meine eigene Dynamik. Ich als User melde mich jetzt bei so einem Modell an und dann lernt er auch von meinem Verhalten, von meiner Ethik, von der Art und Weise, wie ich die Antwort haben möchte. Je mehr ich mit diesem Modell interagiere, desto mehr wird sich's auf mich einstellen. Allerdings auch zu dem Preis, dass es die Daten, die ich ihm gebe, natürlich wiederum verwendet, um sich selbst zu verbessern und Wissen anzuhäufen und anzureichern.
Je nachdem, welches Sprachmodell man verwendet, dazu gesagt.
Das ist richtig, je nachdem, welches Sprachmodell man verwendet und auf der anderen Seite eben auch, wie verwende ich dieses Modell? Mhm. Also verwende ich es als Public-Modell? Mhm. Public bedeutet zugänglich für jeden. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein kostenloses ChatGPT-Abo nutze, also ohne, dass ich was dafür bezahle, dann bezahle ich faktisch mit den Daten, die ich reingebe.
Ja, es ist quasi wie Cookies, gell?
Ist wie Cookies, genau, nur personalisiert und richtig personalisiert, weil ja ein User dahinter steht, genau. Also ich meine, die Rechenleistung und die Leistung von ChatGPT kostet Geld und ich bezahle sie in dem Fall einfach mit meinen Informationen.
Ja, als User denkt man sich ja eigentlich gar nicht mal so, was steckt dahinter? Gell, dieses, ja gut, kostet nichts, er gibt mir gute Antworten, das heißt, das Ding ist toll und bringt mir meinen Zweck. Genau. Ja, also kriegt man meine Antworten, alles toll. So, jetzt ist es natürlich aber halt die Sache, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das ist ja quasi auch schon Schatten-KI, nicht IT teilweise, sondern Schatten-AI, weil eben man so schwierig noch kontrollieren kann, was passiert denn mit den Daten jetzt, ne? Also ich bin nur einem Unternehmen, ich möchte mir eine E-Mail umschreiben lassen, weil ich eine bekommen habe, anonymisiere die Daten nicht und benutze zum Beispiel ein Sprachmodell, was halt eben das Sprachmodell nochmal mit meinen personalisierten Daten oder gegebenenfalls auch Kundendaten irgendwie antrainiert. Als User, wie gesagt, ist cool. Fürs Unternehmen nicht so.
Genau, also ist im Wesentlichen so. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem öffentlichen Modell, muss nicht immer ChatGPT sein, kann auch Gemini sein oder wie auch immer, wenn du dem jetzt zum Beispiel sagst, pass auf, mein Sohn wird in 3 Tagen 18 Jahre alt, der heißt Thorsten. Wir waren zusammen beim Skifahren, er hat sich den Fuß verdreht und wir waren auch letztes Jahr im Sommer zusammen beim Rafting. Dann werden diese Daten gespeichert in dem Kontext und wenn nach dem nächsten Inferencing-Lauf beziehungsweise nach dem Trainingslauf jemand abfragt und sagt, wie heißt denn eigentlich der Sohn vom Stefan Lenz? Wann hat denn der Geburtstag? Und was hat denn der für Hobbys? Dann wird das im Trainingslauf, kann es mitverwendet werden. Dessen muss man sich bei öffentlichen, also bei Public-Modellen einfach bewusst sein. Deswegen unterscheiden wir bei der Lenovo auch zwischen Public-Modellen, Enterprise-Modellen und Personal-Modellen. Das ist im Wesentlichen einfach dem Einsatzzweck geschuldet und auch der Privatsphäre geschuldet. Weil für einen Unternehmenseinsatz ist ein Modell, was im Inferencing Daten wieder für den nächsten Trainingslauf generiert, nicht sinnvoll einzusetzen. Das heißt, ich brauche einfach ein Foundation-Modell mit einem sehr guten Allgemeinwissen, was vortrainiert ist. Und dieses Foundation-Modell betreibe ich dann in einer privaten oder Enterprise-getriebenen Umgebung.
Mhm.
Das heißt, die zusätzlichen Informationen über Produktstrategie, Produktmarketing, Produktentwicklung, Pricing, Preisvergleiche, Preismodelle und so weiter, die bleiben alle bei mir als Unternehmen. Die gehen auch nicht zurück ans Modell. Ich benutze zwar das Modell, um Antworten zu generieren, aber das Modell ist nicht in der Lage, diese Daten zu verwenden für weitere Trainings oder allgemein zur Verfügung stehenden Informationen.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig im Unternehmenskontext, sonst kann ich das nicht einsetzen.
Also es wäre halt schlecht, wenn der Konkurrent dann auf einmal sieht, ich google mal gerade, was das eine Unternehmen macht, was sind deren Lösungen, was sind deren Strategien, man bekommt, eine Antwort.
Mhm.
Nicht so gut.
Nicht so gut, ist aber auch schon passiert. Also weil einfach viele, viele Mitarbeiter auch die Public-Modelle benutzen, füttern die mit sensitiven Daten und auf einmal ist das neue Produktdatenblatt ein Vierteljahr, bevor es rauskommt, bereits im Internet, weil einfach jemand das Tool benutzt hat, aber nicht darüber nachgedacht hat, was damit einhergeht.
Ich glaube nicht mal nachgedacht. Der User weiß es ja eigentlich gar nicht.
Ja,
weil
das ist richtig.
Erstmal, also es muss ja irgendwie dem User beigebracht werden. Das ist ja mit allen Produkten so. Ne?
Ja.
Und ich glaube, da ist einfach so eine Riesenlücke. Klar ist das alles cool. Klar bewegen wir uns gerade voll in einem innovativen Zeitalter.
Mhm.
Aber die User denken sich ja nur, okay, wo kann ich meine persönlichen Arbeiten verstärken?
Mhm.
Benutze diese Tools. Aber sie wissen ja gar nicht, was im Hintergrund passiert.
Absolut.
Na, ja. Also wenn man sich gerade nicht tief in diesem Thema auskennt, ich würde auch hingehen und sagen, hey, ChatGPT ist ganz toll. Am Anfang habe ich auch ChatGPT benutzt. Also oder ein Sprachmodell. Aber es heißt jetzt nicht, keine Ahnung, ob ich da, also ich hoffe nicht, dass ich nicht anonymisierte Daten eingegeben habe.
Hm.
Es kann aber grundsätzlich mal sein, dass ich irgendwelche personellen Informationen da reingepackt habe, von mir zum Beispiel.
Mhm.
So, und wie gesagt, für mich als User voll fein. Aber die Lücke ist da, es hat einfach niemanden dem User gesagt, hey, pass auf mit den Daten.
Mhm.
Weil, wie bei den Cookies, ich will nur auf die Seite, ist okay.
Mhm,
Cookies,
genau.
Sehr schön. Krümelmonster freut sich. Aber, das ist ja, es wiederholt sich einfach. Und bei KI ist es jetzt, finde ich, natürlich nochmal fataler.
Ja, weil die Daten auch nicht mehr verschwinden. Also was einmal im Modell eintrainiert wurde, da kann man sich keine Illusion drüber machen, dass man das wieder extrahieren könnte oder ähnliches.
Ist gar keine Chance da?
Naja.
Also kann man sich freikaufen, in Anführungszeichen.
Stand heute kenne ich kein Programm, was das zulassen würde.
Okay.
Also theoretisch ist es natürlich möglich, wenn ich jetzt ein neues Modell von Grund auf neu trainiere, kann ich natürlich bestimmte Daten rausnehmen. Aber ich kenne keinen Mechanismus, der das unterstützen würde, dass ich im Nachhinein Daten, die in ein Modell trainiert wurden, wieder entfernen kann.
Ja, das wäre auf jeden Fall mal interessant.
Na, ja, das wäre viel zu teuer, weil du kannst ja nicht alle 14 richtig. Tage für 500 Millionen ein GPT-Modell
trainieren. Das wird dann neues Abo-Modell. Let's go.
Ja, also wäre interessant anzudenken.
Mhm.
Aber tatsächlich wird das, glaube ich, eher nicht passieren.
Deswegen, Leute, aufpassen. Wichtig, wichtig. Schaut, welche Sprachmodelle ihr nutzt und welche Daten ihr tatsächlich verarbeiten lassen möchtet. Ne? Betrifft nicht jedes Sprachmodell, aber trotzdem wichtig.
Mhm.
So, und jetzt aber auch die Frage, okay, wir haben uns jetzt das Sprachmodell angeschaut, ne? Also es wird antrainiert mit Daten, bla bla bla. So, wenn aber jetzt ein User hingeht und selber eine Anfrage da reinschickt, was können wir uns als Prozess im Hintergrund vorstellen, was passiert, dass ich wirklich eine Antwort, die dediziert ist auf meine Anfrage, zurückbekomme, ohne dass wir jetzt Halluzinationen oder sonst irgendwas mit reinnehmen.
Mhm.
Ganz simpel.
Also das Erste, was passiert, wenn du eine Spracheingabe machst, sagen wir schon eine Spracheingabe. Das Modell insgesamt wird erstmal immer mit Text arbeiten.
Mhm.
Das heißt, auch wenn du mit dem Modell sprichst, wird es erstmal die Sprache in Text umwandeln, den Text verarbeiten und dann auch wieder Text ausgeben. Wenn du eine Sprachantwort willst, gibt es dann nochmal einen Transformer dahinter, der dann wieder Sprachausgabe draus macht.
Mhm.
So, dessen muss man sich bewusst sein, dass wenn man spricht mit einem Modell, wird man immer mehr sogenannte Tokens verbrauchen, als wenn man tippt mit einem Modell. Weil es hat ja noch einen zusätzlichen Arbeitsschritt, den es unternehmen muss. Token ist praktisch der Euro oder die Währung der KI.
Mhm.
Ein Token ist, wenn man von Sprachmodellen spricht, ein Fragment eines Wortes.
Mhm.
Irgendwo zwischen zwischen 2 und 6 Buchstaben groß. Mhm. Und diese Fragmente, die da erzeugt werden, die werden in diesem sogenannten Transformer-Modell so verarbeitet, mhm, dass es nachher eine sinnvolle Kombination gibt aus Input und Antwort. Mhm. Es gibt sogenannte Input-Token, das ist das, was in deinem Prompt steht. Also dein Prompt ist die Anforderung, die du an das Modell stellst, das Ziel, was du definierst. Mhm. Dann verarbeitet das Modell intern diese Schnipsel, mhm, wandelt die um, das sind dann die verarbeitenden Tokens. Und das, was dann rauskommt, sind die Antwort-Tokens. Mhm. Die sind auch unterschiedlich bepreist.
Yep.
Genau.
Da das gilt's, ist gar nicht mal so einfach.
Genau, da gilt es ein Auge aufzuhaben, wie das jeweilige Modell ist. Das, mhm, ist ganz, ganz spannend. Und das ist im Wesentlichen, wie so ein Transformer funktioniert, also sprich so ein Sprachmodell funktioniert. Das heißt, du hast deinen Prompt, der kommt rein, dann gibt es eine interne Verarbeitung. Du kannst diese interne Verarbeitung übrigens auch nachlesen. Es ist ganz interessant, wenn du dir jetzt so ein Modell mal lokal betreibst. Also wir sind Computerhersteller, ne? Wir haben auch Rechner, die sowas können. Auf jeden Fall ist das ganz interessant, wenn du dir da mal mitliest, wie dieses Transformer-Modell anfängt, die Antwort zu überlegen. Mhm. Also wie er verschiedene Guardrails, also sprich Einschränkungen oder Anleitungen, wie er zu arbeiten hat und was er zu machen hat, mhm, mit einbezieht, um dir eine Antwort zu bauen. Mhm. Ist super spannend, wenn du so einem Modell mal beim Überlegen zuguckst.
Mhm. Meinst du, das sind so Step-by-Step quasi Schritte, wie quasi man fragt den was und der geht jetzt durch, okay, mein erster Schritt wäre jetzt zum Beispiel, ich suche mal in dieser Datenquelle, mhm, nach Infos und dann geht es weiter. Ah, jetzt erstelle ich dir was. Mhm. Meinst du das?
Ja, genau.
Ja, das ist schon cool, ja.
Also schön ist tatsächlich, du kannst das mitlesen. Bei den Reasoning-Modellen, ja, genau, generell geht, mhm, das. Also bei allen Deep-Thinking-Modellen, ja, kannst du das schön mitlesen. Und das macht auch Sinn. Und läuft dann unter dem Label Explainable AI. Mhm. Also erklär mir mal, wie du denn eigentlich auf diese Antwort gekommen bist. Was hast du alles mit einbezogen? Wie hast du überlegt? Wie kamst du eigentlich drauf, aus der Anfrage die Antwort zu generieren? Mhm. Das ist sehr spannend.
Wäre super cool in der Schulzeit gewesen, ne, wo man auch immer sagen muss, Moment, wo hast du die Antwort eigentlich her? Genau. Ne, hast du bitte die Quellen angegeben? Und das macht das Sprachmodell selber. So, gerade bei dem Deep Reasoning habe ich jetzt die Frage, es gibt ja aktuell super viele GPT-Modelle draußen. Mhm. Ne? Also das eine bearbeitet, keine Ahnung, einfache Anfragen super schnell, mhm, und das andere dauert 15 Minuten bis 30 Minuten, bis wir da eine Antwort rausbekommen. Aber warum wird uns als User das überhaupt vorgeschlagen, mit sowas zu arbeiten? Also warum brauchen wir jetzt auf einmal GPT, damals war es ja 4 Turbo, jetzt haben wir mittlerweile gestern, mhm, kam 5.3 raus, ne? Und das geht immer weiter. Also warum brauchen wir so viel Auswahl?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Also die meisten, die mit dem Thema anfangen, schießen ja erstmal mit dem größten und besten Modell auf ihre Prompts. Mhm. Beziehungsweise umgekehrt, sie schießen die Prompts auf das Modell.
Richtig.
Aber man muss sich immer vorstellen, stell dir vor, du baust ein Unternehmen auf und du baust jetzt in diesem Unternehmen eine Abteilung auf und du, mhm, hast jetzt Mitarbeiter. Mhm. So, und du hast echte Mitarbeiter, also Menschen, die mit dir arbeiten, und wow, du hast aber eben auch virtuelle Kollegen, mhm, die du dir aufbaust. Und diese virtuellen Kollegen, die suchst du dir aus nach, was ist die Aufgabe, welche Qualifikation braucht er und was bin ich bereit für den zu bezahlen. Mhm. So wird typischerweise in Unternehmensstrukturen gedacht. Das macht auch Sinn, weil ich beispielsweise kleine Modelle, zum Beispiel Qwen 7b oder sowas, also, mhm, ein 7b-Modell, kann ich super gut verwenden für einfache Aufgaben wie Texte zusammenfassen, E-Mails verfassen, so Zeug. Das kann der wunderbar. Das ist eine total tolle Assistenz.
Also für nicht so komplexere Aufgaben.
Genau.
Quasi. Mhm.
Genau. So, jetzt kann ich hergehen und kann sagen, jetzt schnappe ich mir aber ein OSS 20b-Modell zum Beispiel, weil ich brauche jetzt einen qualifizierten Researcher, der mir das Web durchsuchen kann, der mir tolle Zusammenfassungen machen kann, der mir vielleicht auch schon ein paar coole Slides bauen kann, wenn ich die haben will, Präsentationen, mhm, dann ist so ein 20b-Modell zum Beispiel super gut. Bedeutet aber auch, ein 20B-Modell ist etwa 2,3 mal so teuer wie ein 7B-Modell im Betrieb. Und es ist etwa 1,6 mal langsamer in den Antworten, was es generiert. Weil es hat diese 20B, also 20 Milliarden Parameter, und die wird es immer benutzen. Das ist wie das Gedächtnis, was du hast über alles, was du gelernt hast. Das heißt, es wird bei all seinen Aufgaben erstmal sein ganzes Wissen durchforsten, dann die zusätzlichen Datenquellen nutzen, die ihm zur Verfügung stehen, und sich dann überlegen, wie er darauf antwortet. Das ist einfach sehr viel aufwendiger und dafür einfach auch sehr viel teurer. So, und dann hast du natürlich die ganz großen Modelle, wie jetzt ein GPT 5.3 oder 5.2 Pro oder ein Gemini 3, wie auch immer sie heißen. Also wir wollen da keine Werbung machen für OpenAI, weil es gibt auch ganz, ganz, ganz tolle andere Modelle.
Ganz viele andere Modelle.
Ganz viele andere Modelle. Ich zum Beispiel bin auch ein Riesenfan von Anthropic Claude. Hervorragendes Modell und liegt mir von der Art und Weise, wie es mit mir kommuniziert, persönlich am besten. Aber nichtsdestotrotz hat so ein, da gibt es dann verschiedene Modelle. Ne? Du hast ein Nexus-Modell und du hast verschiedene andere Modelle. Das hängt jetzt immer damit zusammen, wie spezialisiert ist das, was du jetzt willst. Das, was du dir jetzt schnappst mit so einem Flagship-Modell, ist, du bist jetzt knapp vor AGI, also Artificial General Intelligence. Das heißt, das Modell hat so viel Wissen in seinem Arbeitsspeicher, wie der beste Experte, den es auf der Welt gibt. So, wir sind noch nicht bei AGI, aber wir stehen auf dem Weg dorthin. Und die Frage ist jetzt, ob du den Summa Cum Laude Oxford-Absolventen unbedingt brauchst, um deine E-Mail zusammenzufassen, oder ob es nicht sinnvoller wäre, du schnappst dir einen Mitarbeiter, der halt gut drin ist, kosteneffizienter zu sein, schneller zu sein und dir trotzdem die gleiche Qualität geben kann, ohne 20 Minuten zu überlegen, wie er jetzt diese Zusammenfassung deiner 5 E-Mails, die heute Vormittag gekommen sind, macht.
Und am Ende kann man es eh nicht mehr verstehen, weil es so komplex war,
genau,
ja, die, dass wir dann nichts mehr verstehen.
Genau. Also das, die Frage muss man sich immer stellen, ne? Auf welches Modell schieße ich eigentlich mit welcher Aufgabe? Da kann man extrem viel holen, weil ich sage mal, 1000 Anfragen auf ein Quen-Modell kosten im Schnitt zwischen 130 und 150 Euro. Wenn ich die gleichen Anfragen in ein OSS 20B donner, dann bin ich schon bei 350 bis 400 Dollar für die 1000 Anfragen. Und wenn ich es in eine offizielle Preisliste bei ChatGPT knall, dann bin ich schon bei 850 Dollar. Für die gleiche Aufgabe, für die gleiche Antwort. Deswegen muss ich mir überlegen, wofür setze ich was ein.
Genau, also, aber trotzdem jetzt so, ich als Endanwender wüsste trotzdem nicht, ah, okay, ich würde tatsächlich dann auch den Weg gehen und sagen, gut, jetzt ist GPT 5.3 oder so draußen, das ist jetzt das schnellste, beste, so heißt es ja immer, ne? Und kann mir super viele krasse Sachen machen. So, und dann verwende ich das und bin ganz enttäuscht, dass, wenn ich eine Anfrage reingeschickt habe, von wegen, schreib mir mal eine E-Mail, der in Anführungszeichen zu blöd ist, mir das zu beantworten, weil er 15.000 Rückfragen hat, dann kann ich auch die E-Mail gerade selber schreiben. So, also, ja. Und ich glaube, auch für die Endanwender ist es ein bisschen schwierig, genau das einzuschätzen, also einschätzen zu können. Welches GPT-Modell brauche ich denn gerade für meine Anfrage? Also das, was du gerade erklärt hast. Ich persönlich fände das auch schwer.
Ist es. Also, ist es. Deswegen geht man da ein bisschen einen anderen Weg. Also wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Lenovo intern so, dass wir sogenannte Multi-Agents haben oder Master-Agents haben. Und diese Master-Agents, das ist praktisch ein Chat-Interface, ein kluges Chat-Interface. Und das hat dann Experten dahinter. Also wirklich speziell trainierte Sprachmodelle, die sich auf spezielle Aufgaben spezialisiert haben. Wie zum Beispiel bei uns die Optimierung der Supply Chain und die Überwachung der Supply Chain. Oder eben auch ein Legal Agent, der einfach sich darauf spezialisiert hat, Gesetzes- und Vertragstexte zu prüfen, nach Konformität und so weiter und freizugeben. Und da gibt es 1000 verschiedene Geschichten. Aber dieser Master Agent, der dann da drüber sitzt, der ist dann in der Lage, den richtigen Agent sich zu greifen, mit dem richtigen Modell dahinter und kosteneffizient das Ganze zu machen. Wir haben da eine Software entwickelt, die nennt sich XIQ Agent Management Platform. Kompliziertes Zeug, aber muss ja weltweit laufen. Das ist im Wesentlichen nichts anderes wie eine Administrationsplattform für Rapid Deployment von Modellen. Da kannst du innerhalb von 7 Minuten dir deinen eigenen Agent entwerfen mit einem Modell, was du dir selber raussuchst, was du danach auch wieder ändern kannst. Und du kannst aber auch sogenannte RAG-Datentöpfe befüllen von Usern.
Ganz kurz, was ist ein RAG?
Ein RAG ist ein sogenannter Retrieval Augmented Generator. Das ist im Wesentlichen, stell dir das wieder, komisches Zeug. Stell dir vor, du hast einen Bibliothekar. So, und dieser Bibliothekar, der sitzt jetzt den ganzen Tag schön in seiner Bibliothek. Und wenn du jetzt kommst als Sprachmodell und hast eine Frage, dann gehst du zu diesem Bibliothekar und sagst zu ihm, pass auf, hast du bei dir in der Bibliothek besondere Lektüren bzw. besondere Inhalte zur Verfügung, die diese Anfrage verbessern könnten oder zusätzliche Informationen sind? Und dann geht der Bibliothekar hin, holt sich diese Bücher aus seinem Schränkchen raus, gibt sie dir, du liest dir die Inhalte durch, gibst die Bücher wieder zurück und die gehen zurück in den Schrank. Der große Vorteil bei RAGs ist, dass die Daten sehr, sehr sauber verwaltbar sind. Das heißt, da kann Dokumente rein, Datenbanken, PDFs, PPTs, alles mögliche Zeug. Und die Daten bleiben komplett bei dir im Unternehmen oder eben, wenn wir über Personal AI sprechen, auf deinem Rechner. Das Modell berücksichtigt zwar die Inhalte bei der Antwort, hat aber keine Verwertung oder im Training des Modells. Das ist ganz gut, wenn sich zum Beispiel Informationen häufig ändern.
Ja.
Bedienungsanleitungen, Prozessbeschreibungen. Wir kennen das alle aus der Firma und
Updates.
So weiter.
Updates.
Ja, genau.
Die Standarddinge.
Reisekostenrichtlinie. Ändert sich jedes Jahr dreimal. Und was ist jetzt die aktuellste Version? Deswegen macht sowas bei RAGs wirklich, also RAGs machen dort dann wirklich Sinn. Weil wenn sich Informationen oft ändern und ich muss alte Informationen rausnehmen, neue bereitstellen, die dürfen sich ja nicht überschneiden, außer ich versioniere sie. Dann kann ich natürlich sagen, was hat denn gegolten für die Reisekostenrichtlinie bis November letzten Jahres und was ab Dezember war dann aktuell und so weiter. Das heißt, ich kann dann auch historisch das Ganze haben. Aber Fakt ist, es ist extrem leicht zu administrieren. Ja. Die Daten können gut in Container verpackt werden und auch ein End-User kann das extrem gut verwalten, diese Bibliothek zu bestücken.
Sehr gut. Vielleicht auch gerade nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal abgeholt, wo wir uns gerade befinden. Also wir haben uns gerade eben mal generell so KI angehört, also wie, wenn wir einfache Dinge fragen, einfache Antworten zurückbekommen über allgemeine Themen, egal, über irgendwas. So, jetzt gehen wir tatsächlich aber hin und schauen uns die KI nochmal ein Stück weiter an. Und das ist quasi eigentlich schon vergleichbar wie, es ist eine andere Art von KI, was man da durchlebt. Ist zwar auch immer noch, das macht was für uns, das beantwortet uns was, aber schon in unserem Kontext, was wir uns wünschen mit unseren Daten. Und das sind diese, wenn wir über Agents sprechen, genau die. Und ich finde es einfach so faszinierend. Also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, was jetzt auch ihr zum Beispiel bei der Lenovo entwickelt habt, wenn ihr über diese Agents sprecht, was es da für Lösungen gibt. Und da würde ich einfach ganz kurz sagen, weil es wirklich super, super spannend war, was du mir da vorgestellt hast, kannst du es auch einfach mal teilen, also was man aktuell schon mit der KI machen kann, damit man wirklich so ein, kann man das schon Return of Investment sagen? Also ich würde es, ja, ich würde es einstufen als ja. Aber es ist schon crazy, was man da alles mit spielen kann. Und dann merkt man erstmal, es gibt irgendwie kein Limit. Und ich glaube, das einzige Limit gerade sind wir, weil wir noch nicht so kreativ sind, was mit der KI sonst noch möglich ist.
Also generell, du hast völlig recht. Wir müssen, wenn wir von Agents sprechen, vielleicht nochmal die Nomenklatur klar machen. Ein Sprachmodell ist erstmal bloß ein Transformer-Modell trainiert.
Genau.
So. Das kann selber noch nicht viel machen. Außer ich frage ihn was, dann kriege ich eine Antwort. So. Oder ich gebe ihm eine konkrete Aufgabe, dann kann er mir ein bisschen was machen. Er kann mir Slides bauen und so Zeug. Von einem Agent, ein Agent hat einen anderen Zweck. Ein Agent ist eine Software, die in der Lage ist, autonom Daten zu recherchieren, anzureichern, Ableitungen zu treffen und auch völlig autonom Tätigkeiten auszuführen. Das geht nochmal einen ordentlichen Schritt weiter.
Definitiv.
Unter den Agents liegt immer ein Sprachmodell. Das ist das, was es gemeinsam hat.
Die Basis.
Genau, genau. Ein Sprachmodell ist dahinter. Mhm. Aber ein Agent hat eigentlich den Zweck, mir Arbeit abzunehmen. Nicht mir bei der Recherche zu helfen oder kleine Arbeitsschritte abzunehmen, sondern mir tatsächlich Aufgaben abzunehmen. Mhm. Und das geht einen ordentlichen Schritt weiter. Also Satya Nadella, der Chef von Microsoft, hat gesagt, er rechnet damit, dass 60% der User Interfaces über die nächsten 10 Jahre von Software komplett verschwinden, weil sie über Agents ersetzt werden.
Ja, ist unglaublich, gell? Mhm. Jetzt gerade stellt man sich nicht vor, aber wenn man ein bisschen tiefer da drin ist, es ist einfach schon wirklich wie surreal, was so ein Agent einfach machen kann.
Mhm. Ja? Also ein spannendes Thema ist zum Beispiel, komme aus dem Privatleben, ne? Ich will am Wochenende nach London. Mhm. Buch mir bitte einen Flug, buch mir ein Hotel, buch mir den Rückflug, sorg dafür, dass die Zugfahrt passend dazu ist, damit ich rechtzeitig zum Check-in bin. Und dann kann dieser Agent das tatsächlich für mich komplett durchplanen und auch buchen, wenn ich ihm diese Zugänge gebe.
Ja.
Da brauche ich kein Webportal mehr vom Reiseveranstalter, da brauche ich keine Buchungsseite mehr von der Airline, da brauche ich kein Ticket mehr von der Deutschen Bahn, was ich mir über eine Webseite ziehe oder ähnliches, sondern der Agent übernimmt das alles für mich. Und zwar nicht, indem er sich auf die Webseiten einloggt, sondern indem er sogenannte APIs nutzt. Das sind Schnittstellen, die definiert sind, von denen es jetzt auch immer mehr gibt, speziell auch für Software-Bots, die dann in der Lage sind, blitzschnell und extrem effizient so Abfragen zu machen, Buchungen zu machen, Umbuchungen zu machen. Wenn jetzt mein Flugverspätung hat, schreibt er mir direkt und sagt, du wirst den Anschlussflug nicht kriegen, ich buche dir den auch gleich um, wenn das für dich okay ist. Das sind Agents.
Ja, eigene Assistenten
genau.
Im Unternehmen. Die kleine Mithelfer, wie so Minions, gell?
Ja, genau. Also Banana lässt grüßen, das ist super. Aber tatsächlich ist es ein persönlicher Assistent, ja.
Mhm. Und wie kann man jetzt so einschätzen, okay, ich sag mal so, ich komme jetzt zu euch, zu Lenovo und sage, okay, finde ich cool, will ich so, ich will so einen kleinen Minion haben. Mhm. Wie geht ihr da eigentlich vor dann? Also wo ist euer erster Step?
Also kommt immer darauf an, wo der Kunde steht, beziehungsweise auch, wo der Partner steht. Mhm. Also wir haben auch ganz, ganz viele Partner, die uns mitnehmen zum Kunden, wenn es einfach darum geht, wir wollen mal anfangen mit dem AI-Zeug und es gibt 1000 Möglichkeiten, aber wo fangen wir denn an?
Genau.
Bei uns nennt sich das Ganze dann AI Discover. Mhm. Das ist ein 2-Tages-Workshop, den wir mit dem Kunden machen, um seine Use Cases zu identifizieren,
richtig,
zu verstehen,
richtig,
bewerten zu können und zu sagen, hat das wirklich einen Wert, was du da vorhast, oder ist das bloß eine Spielerei?
Ja.
Und dann haben wir erstmal 3 Vorschläge in der Priorität für den Kunden identifiziert, was sind seine Use Cases.
Mhm.
Das eine ist einer mit viel, viel Wert, der andere ist low-hanging fruit, schnell umzusetzen, schneller Erfolg. Vielleicht nicht der größte aller Werte in der, was weiß ich, Supply Chain Organisation, aber 4 Wochen später habe ich ihn und kann loslegen. Das ist so typischerweise, wie wir das Ganze anfangen. Und das machen ganz, ganz viele Kunden mit uns aktuell gerade.
Ich finde immer, genau da liegt der Erfolg. Durch so ein Discovery. Man denkt sich jetzt, okay, jetzt sagst du, wow, 2 Tage Workshop, 3 Anwendungsfälle, das ist ja nix.
Mhm.
Ja, aber was da alles hintersteht. Wir reden jetzt nicht über, jetzt können wir eine E-Mail schreiben und generieren, sondern es sind wirklich hochkomplexe Prozesse, die da abgebildet werden können. Sei es jetzt zum Beispiel, ja, bleiben wir mal bei der E-Mail oder so, oder Ticketsystem oder whatever. Wenn wir ein Ticket anlegen oder wir kriegen eine E-Mail, normalerweise müssten wir das jetzt händisch irgendwo einpflegen. Wir haben aber jetzt so einen Agent gebaut oder halt eben, wir wollen so einen Prozess nachbauen, der eben, wenn diese E-Mail mit dem Betreff oder mit dieser Anfrage reinkommt, muss es an diese Stelle weitergeleitet werden. Durch die Schnittstelle geht das, bla 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 bla. Und welche Schnittstellen haben wir da? Das muss ja alles erstmal gesammelt werden und dann muss das erstmal umgesetzt werden. Also das ist schon super viel Komplexität auch da hinten dran. Es muss ja auch am Ende alles funktionieren.
Ja, und ein großer Teil von dem AI Discover ist natürlich auch, erstmal eine Inspiration zu setzen. Also erstmal darüber zu reden, was sind denn zum Beispiel, bei uns gibt es die AI Library, nennt sich das, für unsere Kunden und Partner. Da kann man sich angucken, was machen wir denn schon alles mit AI.
Mhm.
Was davon funktioniert gut? Welche Initiativen wurden mal gestartet, sind aber baden gegangen, weil es nicht vernünftig umsetzbar war. Also wir sind da extrem offen, auch mit unseren Kunden zu sagen, haben wir schon probiert, hat aber nicht funktioniert, weil so und so war es da.
Transparenz, ja, sehr wichtig. Mhm.
Das heißt, wir teilen da richtig viel Erfahrung über die Projekte, weil wir machen ja weltweit Projekte mit unseren Kunden diesbezüglich. Das ist schon ganz gut und ein großer Teil vom AI Discovery ist eben auch Inspiration.
Mhm.
Was machen wir in der gleichen Branche? Was machen wir vielleicht an den gleichen Use Cases woanders? Mhm. Was funktioniert gut? Was funktioniert nicht so gut? Wo gibt es vielleicht auch Probleme mit der User Adoption? Dass die Leute zwar das Tool haben, aber nicht damit arbeiten mögen. Sowas gibt es ja auch.
Yep.
Das muss man sich alles angucken und da geht einfach ein bisschen Zeit drauf.
Definitiv.
Aber das, was du dann da rauskriegst, ist praktisch drei Use Cases, die dann auch bewertet werden über, lohnt sich das für dich?
Mhm.
In welchem Zeitraum lohnt sich das? Und eben auch ein Angebot dabei rauskommt, zu sagen, wie schnell ist sowas umsetzbar? Darauf folgt in der Regel ein AI-Advice, der muss stattfinden oder auch nicht.
Mhm.
Da geht es eben wesentlich einfach bloß darum, wie weit ist deine Infrastruktur? Hast du überhaupt die Daten? Und wenn du sie hast, wo sind die denn und wie kommt man denn an die ran?
Mhm.
Weil Datenhygiene ist bei KI das A und O. Wenn
Richtig.
Die Daten nicht aktuell sind, nicht in einer guten Qualität sind und nicht verfügbar sind, kann die AI nichts machen.
Egal welche AI, ob wir von Copilot oder sonst irgendeiner AI sprechen, jede AI arbeitet rein theoretisch gleich.
Ja, genau.
Und, ja.
Absolut.
Und was ich ja auch immer ganz, ganz, ich merke es ja auch in den mittelständigen Unternehmen oft. Es heißt, wir kriegen eine Anfrage rein und das heißt einfach, ja, Geschäftsführung wünscht sich jetzt KI. Wir wollen jetzt KI einführen.
Mhm.
Ist ja erstmal nicht schlecht.
Ja,
also schön, ne? Ich freue mich.
Neue Mitarbeiter braucht das Land.
Richtig, so, also schön, ein neues Projekt. Was aber im Hintergrund passiert ist, natürlich, wir leben gerade in so einem schnellen Zeitalter, wo es einfach, ja, die anderen arbeiten mit KI, ich möchte das jetzt auch machen, ich möchte das jetzt so schnell wie möglich implementieren. Aber das ist so, ich glaube, der erste, in Anführungszeichen, Fehler, dieses überstürzte, wir wollen jetzt einfach KI einbringen, nur weil andere das auch machen und anscheinend jetzt super innovativ sind. Das ist ein Prozess, den man da erstmal durchleben muss. Das heißt nicht, okay, klar, wir können Lizenzen buchen, wir können das Sprachmodell zur Verfügung stehen, aber wenn man keine Ahnung hat, wie man damit arbeitet oder eben auch, wie die Daten verarbeitet werden oder wie die Daten überhaupt da liegen müssen für das Sprachmodell, dann wird das Ganze schwierig.
Mhm.
Und wir hatten ja auch vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, Return of Invest.
Mhm.
Na, natürlich, man geht da rein, KI, super innovativ. Aber wann ist denn der Punkt, wo man wirklich sagen kann, das hat uns jetzt wieder Geld reingebracht. Das ist jetzt ein Gewinn, den wir gemacht haben durch KI.
Mhm.
Das ist nicht einfach erledigt, wenn man KI einsetzt. Das ist immer noch ein Prozess. Und es gibt natürlich auch diese Voraussetzungen, die man dafür klären muss, wie du schon sagtest. Datenpflege, gibt es das nicht? Schlecht. Kann man KI einführen? Natürlich. Wie läuft die KI dann? Nicht so gut.
Genau.
Logisch, ne? Aber das ist ein Prozess, der geht nicht einfach von jetzt auf gleich. Und ich glaube, da ist das Verständnis, da ist das fehlende Verständnis. Ja, es ist alles schnell.
Mhm.
Aber es soll ja auch gut sein und auf Dauer gut bleiben.
Genau.
Ja,
absolut. Also vom Vorgehensmodell her wäre dann aus unserer Sicht der nächste Schritt ein sogenannter Fast Start.
Mhm.
Fast Start bedeutet 90 Tage und wir bauen mit dem Partner oder auch für den Endkunden direkt ein MVP. Das heißt, wir nehmen einen Use Case, bauen den innerhalb von 60 Tagen mit einer KI auf den Daten des Kunden und er hat dann einen Monat Zeit, sich anzugucken, ist es das, was ich wirklich wollte, brauche ich was anderes, habe ich den Nutzen, den ich nicht oder den ich habe und so weiter. Das Ding hat dann noch keine Guardrails, das hat noch keine riesige Security und so weiter, da geht es einfach um die Funktion. Ist es funktional richtig? Bringt es mir den Nutzen, den ich will? Funktioniert so, wie ich es gerne hätte? Das kann ich dann während dieser 90 Tage komplett implementieren und austesten und dann geht es in den Scale und Manage. Das heißt, da wird dann ein Projekt draus, da wird es dann auch ein Hardware-Sizing geben und so weiter, was eben alles dafür notwendig ist, um dann in eine Produktion mit diesem Use Case zu gehen. Und dieses mehrstufige Modell hat sich einfach unglaublich gut bei uns bewährt, sowohl für uns intern, daraus abgeleitet haben wir es als Offering für unsere Kunden. Mhm. Weil große Projekte zu starten mit einem fantastischen Use Case und keiner Erfahrung braucht einen Prototyp. Du musst einen Prototyp davor setzen, damit du wirklich sicher sein kannst, dass das den Nutzen bringt, den du gern hättest.
Und wie du auch schon sagst, Fast Track heißt schnell.
Genau.
Ist sind trotzdem 90 Tage.
Ja, ich meine, 60 Tage davon brauchen wir, um die Geschichte bereitzustellen und zu testen.
Genau, ich meine gar nicht, ich meine einfach nur dieser Begriff, ob das fast ist. Es ist wie da nicht eine Woche. Das sind 60 bis 90 Tage, ne, wo man wirklich effektiv testen muss und tief testen muss.
Ja. Absolut. Also auch um das in Relation zu nehmen, ne, diese 90 Tage. In der Regel brauchen wir die ersten 30 überhaupt schon, um die Daten zusammenzukriegen vom Kunden.
Krass.
Ja, ich meine, es ist überall so verstreut und du brauchst aktuelles Wissen. Das muss verifiziert sein, das muss gut sein. Damit muss man arbeiten können. Aber wie gesagt, das Vorgehensmodell bewährt sich.
Mhm. So, und jetzt, wie nennt man das? Ich reibe mir schon die Hände. Jetzt will ich noch ein bisschen Anwendungsfälle von dir.
Anwendungsfälle, ja. Also ich möchte auf zwei generelle Anwendungsfälle mal eingehen. Mhm. Das eine ist Sprachmodelle. Mhm. Was macht der Großteil unserer Kunden mit den Sprachmodellen als erstes Projekt? Mhm. Wir fangen nicht mit Agents an, sondern wir fangen an mit RAGs. Also Retrieval Augmented Generators. Das bedeutet im Wesentlichen, du hast ein Sprachmodell und du hast eine Bibliothek mit deinen Informationen. Und das dient dir jetzt als Auskunftsbüro für interne Prozesse, für Dokumentation, für Projektinhalte, für was auch immer du da alles in diesen RAGs haben möchtest. Mhm. Das ist der erste Use Case, den die meisten Kunden mit Sprachmodellen machen. Mhm. Weil es erstmal dazu dient, aus einem Google-Verhalten Mehrwert zu ziehen. Mhm. Also festzustellen, was kann die KI denn mehr als Google und warum ist sie besser und aktueller und was kann ich damit machen? Weil das geht auch immer einher mit Cultural Change. Das heißt, ich muss auch meine Organisation erstmal bereit machen, sich auf das Thema KI einzulassen und ich muss sie auch ausbilden darin, was kannst du denn damit machen? Weil jede Anfrage kostet Geld.
Richtig.
So, also muss ich mir überlegen, wofür setze ich das Ding ein, den neuen Mitarbeiter, den ich da habe, den virtuellen Mitarbeiter. Und da sind diese Knowledge Assistants wirklich gut. Wir haben zum Beispiel solche Knowledge Assistants im Einsatz bei großen Handelsunternehmen, im Callcenter, für deren Filialinfrastruktur oder eben auch für deren Kunden. Mhm. Und es gibt einen Riesenunterschied zwischen einem klassischen Chatbot und einem AI-Assistant. Also wir haben die Erfahrung, dass etwa 40% der Anfragen von Mitarbeitern und Endkunden direkt von dem AI-RAG beantwortet werden können. Hm. Auf den ersten Schuss.
Mega.
Das ist knallergut, weil das bringt unterm Strich eine Kostenersparnis von etwa 25% für den Support. Und da werden erstmal keine Mitarbeiter großartig abgebaut, sondern da geht es hauptsächlich darum, erstmal den Service zu verbessern, schneller zu sein, effizienter zu sein und so weiter. Also das funktioniert richtig gut, diese Knowledge Assistants und diese AI Service Desk Ergänzungen, nennen wir es so. Ob du das jetzt auch für deine Agents einsetzt, ist ein anderes Thema. Das macht auch für die Sinn, weil die können sich auch nicht alles merken, was irgendwo in der Dokumentation steht.
Klar.
Das RAG schon, deswegen funktioniert das gut. Und ein ganz anderer Use Case, den kennt man eigentlich schon ewig aus der Produktion. Mhm. Und zwar sind das sogenannte Computer Vision Modelle. Ein Computer Vision Modell funktioniert anders als ein Sprachmodell. Ein Computer Vision Modell hat ein Bild und aus diesem Bild schnappt er sich auch wieder Tokens, also seine einzelnen kleinen Punkte, die er daraus macht, und die verarbeitet er. Aber er zieht aus diesen Bildern Informationen. Mhm. Und diese Informationen, die macht er dann wiederum nutzbar. Wir haben ein super spannendes Projekt, zum Beispiel für die Erkennung von Straßenschäden aus einem Fahrzeug heraus, aus einem fahrenden Fahrzeug heraus. Genau, also der Use Case ist relativ einfach. Es gibt Behörden, die,
sehr schön gesagt.
Ja, die natürlich sich darum kümmern, dass die Straßenschäden erfasst, beurteilt und dann geplant werden nach Priorität, wann sie zu reparieren sind. So, und die müssen natürlich erstmal erfasst werden. Das heißt, da müssen Menschen unterwegs sein mit einem Auto und müssen diese ganzen Straßen abfahren und müssen sie angucken, was für Schäden haben wir da, müssen dann anhalten, aussteigen, müssen die Tiefe von Spurrillen oder Schlaglöchern messen, katalogisieren und dann wird das irgendwo priorisiert.
Ja.
Das, was wir hier jetzt machen, ist eine kamerabasierte, eine Dual-Lens-Kamera, weil ich brauche zwei Augen, damit ich dreidimensional sehen kann. Eine Kameralösung, die im Fahrzeug installiert ist, wo dann bloß noch eine Person unterwegs sein muss, die deutlich schneller fahren kann und die Verarbeitung passiert praktisch im laufenden Betrieb. Das heißt, die KI erfasst Spurrillen inklusive Tiefe und inklusive Profil, Schlaglöcher, Risse und so weiter, trägt die auch gleich in die Datenbank ein und kann auch gleich priorisieren, welche ist so dringend, dass sie direkt repariert werden muss, welche hat jetzt Priorität 2, welche hat Priorität 3. Das sind Computer Vision Modelle. Also KI ist nicht immer nur ein Chatbot.
Nee.
Da kann man sehr viel mehr damit machen.
Definitiv.
Und das sind wirklich ganz hervorragende Use Cases, die auch richtig Spaß machen beim Kunden.
Allein schon, ja, also wie du es schon sagst, das ist so wirklich so, das ist so KI. So endlich, ey, wie cool.
Ja.
Und ich glaube, allein schon da, also normalerweise so ein Prozess, na, man muss da erstmal rumfahren, aussteigen, das alles vermessen, das ist ja auch unglaublich viel Zeit. Wenn man da jetzt fahren kann, das wird alles irgendwie schon im Hintergrund für einen gemacht. Wow.
Ja, ja, klar. Und da geht natürlich viel mehr einher. Du kannst dir jetzt vorstellen, wie du hast einen Kollegen neben dir sitzen, der tausende Augen hat in alle Richtungen. Ne?
Bitte nicht.
Genau. Also der kann einfach auch an der Seite sehen, okay, der Grünschnitt muss zurückgeschnitten werden. Oder ich habe jetzt ein Pannenfahrzeug an einer bestimmten Stelle. Oder ich habe, was weiß ich, ein beschädigtes Bushäuschen oder irgend sowas. All sowas kann natürlich da mitverarbeitet werden. Natürlich geht sowas nur in der Verarbeitung im Fahrzeug, weil ich muss eine Anonymisierung haben, die dann vor Ort passiert, weil ich darf diesen Daten ja nicht speichern, Datenschutzgesetz und so weiter. Das heißt, alle Nummernschilder müssen ausgeblendet werden. Die Gesichter dürfen nicht kenntlich gemacht werden und ähnliches. Und auch aus dem Fahrzeug heraus, nach der Verarbeitung, gehen nur Datensätze. Das heißt, da gehen keine Bilder raus oder ähnliches. Das wäre nicht datenschutzkonform, weil ich darf den allgemeinen Raum nicht filmen, ohne Grund. Deswegen passiert die komplette Verarbeitung im Fahrzeug, direkt an der Kamera. Oder an dem Gerät direkt an der Kamera. Einer von unseren ThinkEdges natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es ein toller Use Case. Und er ist völlig datenschutzkonform. Und er bringt richtig viel mehr Qualität in das, was wir tun. Und das ist ja der große Vorteil von KI. Nicht, dass er einfach bloß ein Google fürs Unternehmen ist, sondern dass er mir wirklich hilft, effizienter zu arbeiten.
Ja.
Und wir haben es vorhin kurz davon gehabt, von der Aufgabe, die ich in Sprachmodell gegeben habe und habe dann gesagt, cool, die Zusammenfassung, Dankeschön, mach mir mal eine Präsentation draus. Und 30 Sekunden später war die Präsentation fertig, auch in dem Design, was ich ihm vorgegeben habe. Ich konnte es direkt weiterverwenden. Spart mich einfach 2-3 Stunden Arbeit.
Richtig.
Und das ist einfach der große Punkt. Wir können uns Arbeit sparen und die Zeit einsetzen für Sachen, wo man Kreativität braucht. Nicht aus Erfahrung arbeitet, sondern neue Ideen braucht, voranmarschiert, weil da ist der Mensch immer noch deutlichst führend im nach vorne denken und im kreativ sein und innovativ sein.
Danke für diese ausführliche Erklärung zu den Agents und ich fand diesen Use Case einfach auch so spannend, deswegen er musste auf jeden Fall hier rein. Jetzt habt ihr aber auch noch was Cooles geplant und zwar die Kira. Und zwar, das ist jetzt weniger von Unternehmenssicht quasi gesteuert, sondern eher personal, KI-Assistent. Und was können wir uns darunter eigentlich vorstellen?
Also wir haben es ja ganz vorhin davon gehabt, ne? Es gibt die Public-Modelle, ChatGPT und Co., dann gibt es die Enterprise-Einsatzgeschichten, das sind die RAGs und so weiter, was wir jetzt vorhin die ganze Zeit besprochen haben fürs Unternehmen. Kira hat einen anderen Ansatz. Kira geht einen Schritt weiter und sagt Personal AI. Personal insofern, dass es auch für dich als Person einen digitalen Begleiter gibt, der schaut, wie du arbeitest. Der weiß, wie du deine Termine gern strukturierst. Der weiß, in welche Hotels du gern gehst. Der weiß, du hast heute Abend um 18 Uhr einen Termin in der Schule von deinem Kind. Du spätestens um 17 Uhr wird er zu dir sagen, du musst jetzt aber los, weil du fährst 20 Minuten dahin und bis du auf dem Parkplatz bist und was weiß ich was.
Zu spät.
Genau. Also das ist eine Personal AI. Und eine Personal AI braucht natürlich die richtige Umgebung, wo sie funktionieren kann. Da braucht es ein bisschen Technik dafür. Mhm. Dafür gibt es von der Lenovo die Lenovo AI-PCs. Mhm. Dafür gibt es von der Motorola, die Motorola gehört ja auch zu uns, gibt es eben auch die AI-befähigten Telefone beziehungsweise Mobiltelefone, die dann auf Basis von Android laufen, aber mit einem speziell angepassten Modell und so weiter. Und Kira ist jetzt dein persönlicher Agent, dein persönlicher Begleiter, der dich geräteübergreifend begleiten kann mit allem, was für dich so wichtig ist. Von Dokumenten über Termine, über Reisebuchungen. Der kann als Agent für dich bei Expedia was buchen. Der hat Zugriff auf deine auch persönlichen Dokumente, aber er ist auch nur für dich persönlich da. Das heißt, ein zweiter, dritter, auch wenn er ein Lenovo-Gerät hat, kann da natürlich nicht drauf zugreifen.
Sehr gut.
Da wird ein ganz persönlicher ID-Code generiert, der auch nicht kopierbar ist und auch nur einmal zu verwenden ist, um diese Datensicherheit zu gewährleisten. Aber du kannst dir das vorstellen, egal wo du bist, egal auf welchem Gerät du arbeitest, du wirst diesen persönlichen Helfer und Assistenten immer bei dir haben. Er wird dich begleiten und er wird dir helfen, deine Termine zu organisieren, deine Protokolle zu schreiben, deine Aufgaben rechtzeitig zu lösen. Und du kannst ihn auch mit privaten Themen füttern, weil es wird privat bleiben. Von der Steuererklärung bis zur Reisebuchung ist es dein Assistent.
Wie kann ich mir jetzt vorstellen, weil allein schon mit dem ganzen KI-Thema, wir wissen ja, wir haben zu wenig Rechenzentren. Also wir haben wir brauchen die. Also eine massive Nachfrage. Wie kann ich mir das vorstellen auf so kleinen Smartphones oder so, wie diese ganze Anfragen oder so bearbeitet werden? Also wie geht es davon aus? Ne? Also wir haben ja nicht einfach so einen Tower dabei, jetzt mach mal, dann geht der an und brennt, sondern wie wird das Ganze dort dann verarbeitet?
Also die aktuelle Generation der AI-PCs hat einen weiteren Rechenkern mit implementiert. Bisher gab es eigentlich immer die CPU, also die zentrale Prozessoreinheit, und die GPU, das ist die grafische Prozessoreinheit. Und die haben sich die Arbeiten aufgeteilt zwischen Anzeigen und Rechengeschichten. Die haben auch eine etwas andere Art zu arbeiten, aber das ist ja heute nicht Thema. Nichtsdestotrotz wurde jetzt ein weiterer Prozessorkern mit etabliert, der nennt sich NPU. Und die Neuralprozessoreinheit, die da drin ist, ist ein Prozessorkern, der ganz speziell dafür entwickelt wurde, kleine Sprachmodelle lokal betreiben zu können. Nicht nur Sprachmodelle, sondern KI-Modelle, muss man richtig sagen. Momentan gibt es für die NPU noch ganz wenig Software, was das wirklich benutzt. Aber es wird in zwei großen Bereichen daran gearbeitet, diese Software bereitzustellen. Und zwar zum einen im Bereich Security. Das ist einer der wichtigsten Use Cases, weil nicht nur die Guten arbeiten mit KI. Und die meisten Angriffe mit Malware und Co. werden inzwischen auch von KI generiert. Und dafür braucht man ein Abwehrsystem. Und zwar kein zentrales Abwehrsystem in irgendeiner Firewall nur, sondern du brauchst ein Abwehrsystem auf deinem Endgerät. Ja. Und dein Endgerät ist ständig irgendwo im Internet. Die Konnektivität ist überall da. Deswegen braucht man eine lokale Abwehr. Und diese lokale Abwehr wird KI-basiert in der NPU implementiert von all unseren wichtigen Partnern, die wir aktuell gerade sehen. Das Zweite ist, du kannst durch diese neurale Prozessoreinheit kleine, hocheffiziente Modelle, wir hatten vorhin das Beispiel mit Qwen, du hast verschiedene Modelle, die du verschiedene Sachen anwenden willst, kannst du in dieser NPU betreiben, lokal auf dem Gerät. Weil du auch der Einzige bist, von dem das Ding lernt, also Inferencing, nochmal, um es aufzugreifen von vorhin, ist auch die User-Anzahl extrem klein. Und der Agent, der da läuft, kann sich auf dich konzentrieren, auf dich und dein Device. Und er kann dann im Hintergrund zwar immer noch auf größere Modelle zugreifen, wenn du es zulässt und möchtest. Er wird dich aber um Erlaubnis dafür fragen. Das ist nicht generell eingestellt. Aber du hast eben ein kleines, smartes Modell, extra für dich auf deinen Geräten dabei. Und deine Geräte unterhalten sich dann mal ab und zu untereinander, um sich zu synchronisieren. Aber die haben dann beide einen ID-Code, um sich zu synchronisieren. Und dadurch bleibt alles, was du mit dem privat machst, auch privat.
Sehr gut. Datenschutz ist natürlich immer ein riesengroßer Punkt. Ne? Deswegen muss man das natürlich auch mal ansprechen. Aber da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ne? Also wie die Kira sich dann auch macht. Also es hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ja. Und vielleicht, weil wir ja schon sehr viel über KI gesprochen haben, was könntest du jetzt so am Ende der Folge vielleicht in einem Satz, ich weiß, es ist super schwer, aber Challenge an dich, in einem Satz sagen, was KI jetzt wirklich für uns im Allgemeinen sein kann?
Wir sollten KI als einen Freund und Begleiter sehen, der uns im Alltag und im Berufsleben helfen kann, ungeliebte Themen abzunehmen, uns besser zu organisieren, uns auch mal eine Inspiration zu geben und einen anderen Lösungsweg zu zeigen, wie er es machen würde. Deswegen ist Explainable AI auch so wichtig. Und zu dem wir ein Verhältnis aufbauen müssen. Das wird nicht am ersten Tag gelingen. Der Zugang zu AI kommt durchs Benutzen von AI. Was wir nicht machen sollten, ist AI als Suchmaschine zu sehen. Das kann sie auch. Aber wenn ich mir jetzt heute einen persönlichen Assistenten einstelle, kann ich dem natürlich auch die Aufgabe geben, such mal im Internet nach den und den Sachen. Aber das ist jetzt nicht der große Use Case. Der große Use Case ist, wenn ich ihn Sachen machen lasse, die einen Mehrwert bringen, die mich entlasten und einen Mehrwert bringen, mir vielleicht Inspiration bringen in der Forschung und so weiter, weil er andere Lösungswege zeigt. Und das ist, glaube ich, die richtige Einstellung, um mit KI zu starten. Du bist mein Coworker, du bist mein Kollege und wir machen zusammen einfach alles ein bisschen besser.
Ja, mega. Das war zwar mehr als ein Satz.
Ja, das tut mir leid.
Aber ich glaube, ich hätte es genauso gesagt wie du. Also es ist schwierig, in einen Satz zu packen. Und hoppala, da habe ich, glaube ich, sogar schon Hunger. Die Mikrofone sind sehr, sehr empfindlich, habe ich gemerkt. Ja, also ganz spannendes Thema. Ich würde jetzt auch noch sehr viele Stunden weiter mit dir drüber quatschen, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit auf jeden Fall genommen hast. Ich glaube, wir werden jetzt in einem halben Jahr, wir können uns noch nicht mal überlegen, was in einem halben Jahr mit KI passiert. Es ist jede Woche kommt irgendein neues Update an irgendeiner neuen Stelle und es ist einfach crazy. Ich habe auf jeden Fall aber richtig, richtig viel Lust auf KI. Das auf jeden Fall, weil ich es halt auch als innovatives Tool sehe für mich und ich es halt auch jeden Tag benutze. Weil wenn man da einmal den Anschluss verliert, gut, den kann man immer noch aufholen. Aber wenn man so wirklich mit KI Hand in Hand arbeitet, das ist schon. Also man fühlt sich quasi wie so ein Superwoman, Superman, weil man einfach mehr, wie du sagst, monotone, langweilige, doofe Aufgaben, die man vielleicht nicht jeden Tag machen möchte, im Schnips, im Handschnips quasi erledigt hat. Das ist toll. Mehr Zeit für qualitativ hohe oder qualitativ hochwertigere Aufgaben, anstatt so Pillepalle-Sachen. Und ich glaube, das wird cool. Und dann noch mit den Agents gekoppelt. Amazing. Das wird richtig, richtig cool. Also die Zukunft schreit KI und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was uns erwartet. So, in dem Sinne, danke, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Immer wieder gerne über das KI-Thema. Ich freue mich morgen auf unseren Vortrag, ne? Also oder auf deinen Vortrag, was du morgen auch noch im Namen der Lenovo. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich über den Co-Pilot sprechen. Genau. Und ja, ansonsten vielen lieben Dank und danke auch fürs Verständnis für diese Folge, die mal anders war, aus einem anderen quasi Gebiet. Ne? Wie gesagt, wir sind bei der ePi und ohne Video. Ich hoffe, dieses Format hat euch trotzdem sehr gefallen und hat euch ein bisschen Einblicke gegeben, was die KI ist und was man nicht unterschätzen sollte, wo man vielleicht anfangen sollte und nicht zu überstürzen. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.